Martin Wilder Beat.
Wilder Beat, Staffel Nummer 2, da sind wir wieder. Leute, danke für all eure Rückmeldungen, fürs Loben, fürs Tadeln, fürs Anhören und vor allem auch fürs Ermutigen, weiterzumachen. Deshalb hier Wilder Beat, Staffel Nummer 2 und ich freue mich gigantisch auf meinen heutigen Gast. Er hat The Voice of Germany gewonnen, ist als Singer und Songwriter in ganz Deutschland unterwegs seitdem, lebt von seiner Musik und hat mich 2016 für sein eigenes Festival gebucht. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit nimmst. Herzlich willkommen, Samuel Rösch.
Ja, vielen, vielen Dank, René. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Hey Samu, sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Erzähl mal, wie geht's dir gerade und wo erwische ich dich heute?
Ich bin zu Hause und mir geht's nicht so gut. Wir haben nämlich, die Folge haben wir jetzt 2 Tage verschoben gehabt, glaube ich. Ich lag das erste Mal seit 10 Jahren mit Magen-Darm zu Hause und da ging wirklich überhaupt nichts vorgestern und heute ist es so okay.
Schön, dass du dir trotzdem Zeit nimmst.
Natürlich.
Und alle deine Kräfte zusammennimmst hier für den Podcast.
Für dich doch immer.
Dankeschön.
Ja, aber ich bin zu Hause, näher von Chemnitz und es wird, ich bin auf dem Weg der Besserung.
Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung, dass es schnell wieder gut wird.
Danke.
Heute ist Gründonnerstag, somit steht Ostern vor der Tür. Wie wichtig ist dir das Osterfest?
Das Osterfest, also ich bin ja in der Landeskirche groß geworden, evangelisch-lutherische Landeskirche. Und da war natürlich das ganze Jahr geprägt von den christlichen Festen. Das heißt, Ostern ist halt ein Riesending. Mhm. Das heißt, das ist extrem vielen Bräuchen oder extrem vielen Erinnerungen an meine Kindheit verbunden. Ne? Von irgendwie, was es Gründonnerstag zu essen gibt, was es für verschiedenste Bräuche auch in den Gottesdiensten gibt und so. Und davon bin ich in den letzten Jahren ein bisschen weggekommen. Mhm. Aber trotzdem ist es für mich, ne, also die Karwoche, so die Leidenswoche von Jesu. ich dachte so für mich, die Tage, ja, das Leiden kann ich dieses Jahr noch ein bisschen besser nachvollziehen durch meine Magen-Darm-Erkrankung. Und halt so dieses Osterfest, wirklich, Jesus ist auferstanden, ist.
Da steckt ja auch ganz viel Hoffnung drin in dem Fest. Ich merke das immer, wenn ich mit Freunden spreche, die nicht so religiös sind, wenn wir dann über meinen Glauben sprechen und zum Beispiel über Ostern, dass das für uns Christen ja so ein Riesenfest ist. Ich versuche dann immer zu erklären, dass es ganz egal ist, wie sehr du glaubst, dass es eben ein Ereignis für dich ganz persönlich ist. Denn es geht einfach um Hoffnung. Und ich sage immer, sowohl auf der Bühne als auch für mich privat, ohne Hoffnung ist alles nichts. Denn ich glaube, dass wir nur mit Hoffnung, mit tiefer Hoffnung überleben können. Wenn wir irgendwann keine Hoffnung mehr sehen, dann wird es richtig, richtig düster auf dieser Welt.
Die Hoffnung ist für mich auch eine riesen wichtiges Ding und eine große Perspektive. Also auch vor allem, ne, dieses Ostergeschehen, dieses Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Das ist auch die Hoffnung, die mich antreibt, dass ich auf ein Leben nach dem Tod in der Perspektive Ewigkeit, wie es der gute Samuel Hoff schon mal gesagt hat, in der Perspektive Ewigkeit unterwegs sein möchte. Und das gibt mir Hoffnung, gibt mir Kraft. Deswegen, ja, Ostern eigentlich mit fast das wichtigste Fest, ne?
Super wichtig, was du gerade sagst. Und ja, diese Hoffnung spiegelt sich in diesem Osterfest für mich wieder. In diesen 4 Tagen Ostern passiert so mega viel, finde ich. Wir haben das Deepest Deep, so quasi die Zerstörung der kompletten Hoffnung mit dem Tod Jesu und haben aber mit der Auferstehung auch wieder das Highest High. Und genau so ist das ja auch manchmal auch mit unserem Leben. Ich glaube, unser Leben besteht ja auch genau aus solchen Momenten, nicht immer gewünscht, aber sie sind nun mal einfach Realität für uns. Dass wir manchmal so einfach richtig, richtig beschissene Momente erleben, in denen es uns richtig dreckig geht und dann gibt es wieder Momente, in denen wir einfach fliegen.
Ja, total. Also das habe ich auch schon erlebt von wirklich, es ist wirklich extrem herausfordernd gerade zu, wie du es schön gerade gesagt hast, ich fliege und ich freue mich und ich bin dankbar, dass vielleicht das, wo ich vor ein paar Tagen noch gedacht habe, es ist das Ende, dass es einfach nur eine Krise war, durch die ich durchgehen musste.
Gehört zum Leben.
Ja.
Ich merke, dass mir in solchen Momenten Musik immer ganz viel gibt und ja, die kann mich dann eben in den Momenten pushen, kann mich manchmal auch einfach bremsen oder auch trösten. Und Musik ist für mich in meinem Leben einfach ein ganz, ganz wichtiger Begleiter. Und sie spielt ja auch in unser beider Leben einfach eine wichtige Rolle. Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen und was hat für dich so den Ausschlag gegeben, dass du sagst, ja, ich möchte Musik mehr als nur zum Hobby machen?
Das wollte ich eigentlich nie, da haben mich immer Leute dazu hingetrieben. Ganz am Anfang stand meine Mama, die mich dazu mehr oder weniger genötigt hat, Klavier zu lernen, so ein bisschen klassisch. Ein paar Jahre habe ich dann bei uns in der Kirchgemeinde, also damals hatten wir nicht so viel Geld, dass ich zum Unterricht gehen konnte. Das heißt, meine Mama hat dann beim Kantor, dem Kirchenmusiker, dann angefragt, ob ich da ein paar Jahre Unterricht nehmen darf. Das habe ich dann auch gekriegt und ja, habe dann da diese ganzen kirchenmusikalischen Kreise da irgendwie mitgenommen. War dann in der Jugend auch sehr aktiv, wie du ja auch dann mitbekommen hast, habe ich dann auch beim Jugendfestival gestartet und habe dann nebenher noch ein bisschen Muck gemacht mit vier Cousins und Cousinen aus der Nachbargemeinde und so sind wir dann zur Musik und auch zur Popmusik irgendwie gekommen. Und so der Punkt, wo es dann Richtung Musik als mehr als ein Hobby gegangen ist, der kam erst im Studium, als ein Professor auf mich zukam, der gesagt hat, du Samu, als ich dich singen gehört habe, ich habe bei ihm Einzelunterricht dann Gesang gehabt, als ich dich singen gehört habe, da habe ich gewusst, ich warte schon seit 20 Jahren auf so eine Stimme wie dich und ich habe gewusst, dass du zu einer Castingshow gehen musst und dass du da richtig abräumen wirst. Und er hat mich zu The Voice geschickt, nachdem ich erst meinen Bachelor abgeschlossen habe, das war dann der Deal, aber er hat dann gesagt, hey, lass uns einen Deal machen, mach deinen Bachelor fertig und geh dann dahin. Und der hat mich da motiviert. Und so ist dieses im ganzen Kurzen jetzt, so ist es dann dazu gekommen, dass ich jetzt hauptberuflich Musik machen darf.
Cool. Wie war so die Zeit für dich, als du dich für The Voice beworben hast? Denn es bedeutet ja schon auch, dass du deinen Hut in den Ring wirfst und man weiß aber ja nicht, kann gut gehen, kann aber auch nicht klappen. Wie war so der Moment, als du realisiert hast, du bist angenommen und darfst vorspielen?
Das war eigentlich noch, ich würde fast sagen, noch relativ unspektakulär, ne? Also wie im Vergleich vielleicht zu anderen Castingshows gibt es ja einen sehr langen Prozess davor, durch den man erstmal durchgehen muss. Mhm. Und du meinst es aber dann, wo ich angerufen wurde, du bist eingeladen fürs Fernsehen, meinst du das?
Ja. Okay. Also ja, nimm uns gerne mal mit rein. Ich kenne den Prozess drumherum ja gar nicht, denn als Zuschauer sieht man ja wirklich nur, was im Fernsehen passiert. Ja. Und ein paar Ausschnitte vielleicht davor noch. Also was passiert vor den TV-Shows?
Ja, also es sind wirklich insgesamt, glaube ich, 5 oder 6 Runden, wo ich immer wieder vorgesungen habe. Auch an mehreren Tagen, wo ich auch Interviews gegeben habe.
Krass.
Wo ich auch immer vor unterschiedlichen Leuten vorgesungen habe. Die erste Runde sah wirklich so aus, 25 Leute in einem Raum, weiße Linie, so mit Klebeband, weißem Klebeband, da immer 5 Leute vor, 30 Sekunden A cappella oder 1 Minute A cappella und dann wieder hinsetzen und dann sind 2, 3 weitergekommen.
Krass.
Und dann wurde halt gesagt, okay, sorry, für die anderen hat leider dieses Jahr nicht gereicht. Also relativ harter Auswahlprozess und ja, ich bin da eher mit der Motivation hin, ja, mal gucken, vielleicht ein bisschen Werbung für uns als Band machen. Wenn man es mal eine Runde oder 2 Runden ins Fernsehen schafft, ist ja cool, aber auf keinen Fall irgendwie weiter. Das habe ich überhaupt nicht in meinem im Bereich der Möglichkeiten gehabt, in meinem Horizont gehabt. Mhm. Ja, und als ich dann eingeladen wurde, dachte ich, okay, krass, jetzt die Chance deines Lebens natürlich, ne, für die Band. Und also dann war es wirklich so, ich saß wie in einem Zug und dann fuhr der Zug los und hielt nicht mehr an.
Ja.
Und dann war es krass, weil natürlich ich nicht damit gerechnet hatte, dass er nicht mehr anhält.
Es ist ja für mich als Zuschauer auch einfach spannend. Irgendwann kam nämlich ein Kumpel mal zu mir und meinte, hey, den Samu Rösch, den kennst du doch auch. Und dann war das so ein erster Moment der Aufmerksamkeit und irgendwie hat man dann doch so angefangen mitzufiebern mit dir, wo ich gedacht habe, ah, okay, ja, er hat es noch mal eine Runde weiter geschafft, ja. Wie cool. Und ja, jetzt wird es spannend. Ah, okay, noch eine Runde. Und man kommt da ja selber auch voll rein irgendwie.
Das glaube ich, ja.
Ich finde es super spannend gerade, dass du sagst, dass du selbst, als du zu den TV-Shows kamst, immer noch den Gedanken an deine Band hattest. Weil, aus meinem Gedanke heraus, wenn du dort auf der Bühne stehst, bist du ja quasi als Einzelperson dort.
Mhm. Ja, das war...
Oder? Also...
Das war ein schwieriges Thema und ein großer Punkt, den du da ansprichst, weil natürlich nicht all die Leute, mit denen ich damals Musik gemacht habe, ich auch noch heute mit denen Musik mache. Mhm. Stand jetzt mache ich noch mit 2 von 4 Musik. So 2 sind quasi ausgestiegen und sind ihrer Wege gegangen. Was natürlich vollkommen normal ist. Ich finde sogar noch einen hohen Schnitt, 2 von 4 mitzunehmen.
Ja, ja.
weil ja, das alles nur als Hobbymusik. Also es war schon ein bisschen mehr, ne? Wir hatten dann schon irgendwie 20, 30 Auftritte im Jahr. Das war jetzt nicht mehr nur so, man trifft sich irgendwie Freitagabend irgendwie so und macht ein bisschen Geblödel, sag ich mal, sondern es war schon ein bisschen ernsthafter bei uns. Aber nie so, wie es dann war. Und es war auch echt krass belastend, weil es ja für alle Leute, die dann zum Teil irgendwie schon Familie hatten oder Vollzeit woanders gearbeitet haben, einfach eine rollende Woche war. Und immer wieder der Fokus auf mich. Und ich hatte mich eigentlich immer so als Bandmensch verstanden, der zwar die Stimme in der Band ist, aber der sich nicht selber vermarktet oder selber als Person verkauft. Und das war ein langer Prozess, um das erstmal klar zu kriegen, okay, wer ist denn Samu Rösch, wer bin ich, möchte ich das? Und wie möchte ich das? Und wie kriegen wir das hin, ohne jetzt Leute zu verletzen und da ja, jeden irgendwie mitzunehmen, also mit seinen Gefühlen und mit dem, was ihn da bewegt. Und ich würde tatsächlich sagen, Corona war uns eine große Hilfe, weil dann erstmal ein bisschen Ruhe war und wir uns ein bisschen ausdrehen konnten so und jeder ein bisschen gucken konnte, was für ihn richtig ist. Und so sind wir dann während der Corona-Zeit gab es gute Strukturierungsprozesse. So konnten wir dann gut
sortieren.
Seiner Wege jeder gehen, genau. Wir waren ja damals noch schon noch eine GbR, das musste man ja auch irgendwie so ein bisschen rechtlich auch noch auseinanderkriegen. Das war auch noch spannend. Ja, aber ich bin angetreten als der Sänger einer Band und bin rausgegangen als The Voice of Germany, Samu Rösch.
Wie war der Moment oder wann hast du kapiert, dass du gewonnen hast? Also das stelle ich mir ja schon auch irgendwie verrückt vor. Also du stehst da auf dieser riesigen Bühne. Wann kommt so der Moment, in dem du realisierst, dass dein Name gerade gesagt wurde und du der Gewinner bist?
Es ist krass, weil es ist jetzt schon doch 5 Jahre her, aber trotzdem ist dieser Moment noch so präsent in meinem Kopf, weil ich weiß noch, mein Name wurde genannt und alles jubelte und der Michael Patrick Kelly an meiner Seite jubelte auch und wie verrückt, hat mich so hochgehoben und ich habe nichts gecheckt und ich so, ah ja, in meinem In-Ear habe ich dann quasi aus Stimme aus dem Off. Und dann wusste ich ja von den letzten Jahren, dass du den Gewinnersong nochmal singen musstest. Und dann musste ich von Roger Cicero in diesem Moment nochmal singen. Oder durfte ich singen, wie auch immer. Und dann habe ich mich darauf konzentriert und habe überhaupt gar keinen Gedanken, gar kein Gefühl sozusagen irgendwie Raum gelassen. Habe erst bei den Song durchgeballert. So. Und danach, als dann die Kamera ausging, so und als dann so ein bisschen alles am Ausrasten war, ich so mein halbes Dorf, was auch in dem Studio mit saß, abgefeiert hat. Und so, ich weiß noch, mein Nachbar, der kam dann so richtig an die Bühne ran und wollte unbedingt zu mir und die Securities haben den weggehalten und ich so, doch, lass den durch. Und das war so eine total verrückte Situation. Und erst dann habe ich so gecheckt, ah ja, okay, jetzt hast du das gewonnen. In dem Moment ist alles über mich so ein bisschen hereingebrochen. Es war eher wie so ein Overflow. Und da habe ich so im ersten Moment gecheckt, aber so richtig gecheckt habe ich es, glaube ich, erst Monate später dann, als ich mal wieder ein bisschen Ruhe hatte.
Ich finde es einfach super spannend, was du erzählst. Weil, also da verändert sich ja auch mal kurz dein komplettes Leben. Weil von heute auf morgen ist ja alles anders. Du bist bekannt, viele interessieren sich für dich.
Ja.
Und da gehört ja auch schon auch einfach viel Mut dazu.
Es ist sehr, sehr. Also ich war jemand oder bin jemand, der eher sicherheitsbedürftig ist, der eher nicht so ein mutiger Typ ist vielleicht und der das erst werden durfte durch diesen The Voice of Germany Prozess. Und es gibt auch einen Song, der mich in den letzten Tagen oder in den letzten Jahren eigentlich, jetzt in den letzten Tagen, weil der Gerichtsprozess um Finn Kliemann jetzt wieder sich gelegt hat und der Name wieder genannt werden darf, so habe ich auch wieder mich mehr mit Finn Kliemann beschäftigt und mit seiner Musik und der Song Alles, was ich hab, der hat mich so, als er damals rausgekommen ist und auch jetzt wieder, der begleitet mich sehr, weil es wirklich darum geht, Mut zu haben und immer dieses Sicherheitsdenken, in dem wir als Deutsche halt auch so gut sind, ne? Wir sind so gut darin, uns wirklich gegen jeden Bums zu versichern und wirklich nichts zu trauen, was außerhalb der Masse irgendwie geht und uns am liebsten irgendwie ja gegen alles ganz linear irgendwie bis ans Ende unseres Lebens versichern wollen.
Ja, absolut.
Und ich habe gemerkt, dass mich das eher einengt und mich das eher kaputt macht und ich da eher unglücklich werde. Und ich Menschen, die sich darin wohlfühlen, die sollen das gerne tun. Das ist kein kategoriales Schlecht und Schlimm. Aber ich glaube, dass Menschen da einfach, weil sie nicht rausgelassen werden aus diesem System, dieser Struktur, dann eher kaputt gehen darunter. Und dieser Last und dieser Angst und dieses Sicherheitsdenken und was könnte, was wäre, wenn und ne, so. Und deswegen berührt mich dieser Song so, weil natürlich finde das in einer ganz, also der ist natürlich auf der anderen Seite vom Pferd, ne? Der ist extrem, aber manchmal braucht es auch so diese Pendelbewegung in die andere Richtung, um irgendwie zu einer guten Mitte zu finden. Und deswegen voll inspirierender Song.
Ja, absolut. Ich habe mir den Song auch durchgehört für die heutige Folge und was du gesagt hast. Ich habe mir so gedacht, ich glaube, wir brauchen manchmal einfach mehr Mut für positives Risiko. Manchmal einfach auch Schritte zu gehen, wo wir noch nicht so richtig wissen, wo es hingeht. Aha. Wie du sagst, heißt nicht, dass wir auf der anderen Seite des Pferds einfach wieder runterspringen sollen, aber so den Schritt zu wagen, irgendwie zu tun oder irgendwas zu tun, was wir noch nicht kennen.
Ja.
Ich habe zwei Gedanken dazu. Ich war vor einiger Zeit für 3,5 Wochen auf Bali im Urlaub und bin schon auch mit dem Gefühl heimgekommen, ja, ich möchte ein bisschen mehr Chaos in meinem Leben. Also ein Beispiel, der Verkehr dort war so hoch chaotisch und es hat trotzdem einfach funktioniert. Ich habe in den 3,5 Wochen dort keinen Unfall gesehen. Also dort gibt es bestimmt auch Unfälle, gar keine Frage. Aber wenn ich auf deutschen Straßen zu DJ-Auftritten fahre, da sehe ich einfach 1000-mal mehr Unfälle.
Ja, ja, ja.
Und also auf Bali und wir waren einfach wirklich viel auf den Straßen unterwegs. Und wo ich so gedacht habe, ja, es sortiert sich schon, es regelt sich schon von selbst, weil dort wird weniger reglementiert und bei uns ist es ja ganz anders. Wir haben an jeder Straße 6, 7 Schilder, haben überall Ampeln und ganz klare Regeln, wer wie wann kommt, wie es zu funktionieren hat. Und dort, also gefühlt, es gibt keine Regeln und es sortiert sich trotzdem irgendwie. Und das finde ich einfach super spannend und ich finde, es passt einfach auch gerade zu unserem Thema hier.
Meinst du das so, dass jedem Einzelnen mehr zugetraut wird, jedem einzelnen Menschen? So,
genau.
Ah ja, okay, ja.
Ja, jede einzelne Person, aber auch einfach die Masse. Also die Gesellschaft sortiert sich schon irgendwie. Und so sortiert sich, glaube ich, auch mein Leben, wenn ich mir auch mal etwas zutraue und eben nicht alles von vornherein klar habe. Und ich selbst bin auch ein sicherheitsbedürftiger Mensch und ich glaube, ich habe definitiv zu viele Versicherungen, ganz klar. Und genau damit spielen ja aber auch die Versicherungen. Und ich glaube, bei vielen Deutschen funktioniert das gern genau so auch als sicherheitsbedürftige Menschen. Und die Versicherungen geben uns ja auch das Gefühl, nur sicher zu sein, wenn wir ihre Versicherung haben. Aber ich glaube immer mehr, und es kommt auch so mit dem Älterwerden, ich glaube immer mehr, wir brauchen mehr Mut für Risiko.
Und ich habe auch erlebt, dass genau in den Schritten, die ich dann gegangen bin, eben wie bei The Voice oder auch darüber hinaus, weil ich glaube, der mutigste Schritt war gar nicht zu The Voice zu gehen, sondern der mutigste Schritt war nach The Voice zu sagen, jetzt ziehe ich das Ding durch. Also jetzt bin ich auf einmal hauptberuflich Musiker, weil es gibt ja viele, auch The Voice-Gewinner, die genau wieder da zurückgegangen sind, wo sie hergekommen sind. Gibt ja wenige, die, also gibt schon welche, aber nicht alle, die dann hauptberuflich als Musiker unterwegs sein so sind. Und ich habe so erlebt, dass wenn ich, um das mal in so einem Bild zu sagen, ich habe nie Türen eingetreten, aber ich bin durch offene Türen durchgegangen und ich habe auch mal angeklopft, ob die Tür vielleicht offen ist.
Ja.
Und ich habe nicht aus 20 Meter Entfernung gesehen, die Tür könnte vielleicht zu sein, ich gehe mal lieber nicht hin. Also den Mut zu haben, einfach diese Schritte mal zu wagen und ohne direkt auch absehen zu können, funktioniert es nicht. Das habe ich da gelernt. Und auch so in Situationen einfach reingeschmissen zu werden. Also einfach zu, okay, ich weiß, keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ich weiß nicht, wie ich hier durchkomme, aber okay, ich wurde jetzt hier reingeschmissen, mal gucken. Also eine Situation, Frankfurt Museumsuferfest, weiß ich noch, 5000 Leute da, das war irgendwie im Sommer nach meinem Gewinn, also Sommer 19. Und vor mir wirklich 5000 stark betrunkene Asiaten, ich weiß nicht, warum das Asiaten waren. Und danach mir, also ich, in dem Moment wusste ich es nicht, aber danach wusste ich dann, okay, es kommt noch aus quasi aus Asien, eine unfassbar berühmte Girlie, auch Coverband und es hat irgendwie so zusammengepasst, auch so eine Castingshow-Gewinnerband. So, dann stand ich halt da und ich dachte so, ich hatte damals noch meine alten Songs, also wirklich so christlich explizites Zeug. Und ich dachte so, was machst du hier, was soll das? Naja, und es hat irgendwie funktioniert und die Leute fanden es auch gut und ich, ja, so verrücktes Zeug, was, wenn man sich das gut durchdenkt, mal, ich denke, das ist vollkommen Wahnsinn.
Und trotzdem entsteht ja so viel Gutes draus. Also ja. Vielleicht nicht alles, aber ich glaube schon, wenn wir uns nicht trauen, nächste oder neue Schritte zu gehen, dann werden wir keine neuen, besonderen und vielleicht auch gute Dinge erleben. Also ja, wenn ich immer nur darauf warte, dass mir etwas Tolles vor die Füße fällt, dann muss ich, glaube ich, relativ lang warten, bis irgendwas passiert.
Ja, das wird auch nie passieren. Ich glaube, es wird auch nie passieren. Ich glaube, und dann heißt es immer so, ja, es hat, hast halt Glück gehabt oder ist halt Zufall oder so, ne, wenn Leuten was Gutes passiert. Und ich glaube daran, dass es das gibt, ja, aber ich glaube auch daran, dass man feste Schritte, Investitionen gehen darf, muss und eben auch dieses Risiko gehen darf, weil, ne, es gibt ja diesen Satz, wer nicht wagt, der nichts gewinnt, und ich glaube, das stimmt auch zu einem gewissen Maß. Das stimmt auch. Und wenn du nichts wagst und einfach nicht über die Sicherheitsmauern oder ich bin alle zwei, drei Monate mal bei einem Pastor zum Mentoring, der auch sagt, wir bauen uns so unsere goldenen Käfige in Deutschland. Also damit meint er Grundstücke mit Einfamilienhäusern. ne, wir bauen uns unsere goldenen Käfige und dann fragen wir uns irgendwie, nachdem wir das alles haben, und jetzt? So. Ja, fand ich irgendwie spannend. Und da rauszugehen, finde ich wichtig.
Was ist dein nächster Schritt?
Mein nächster Schritt, es wird jetzt im April, wir haben schon April, genau. Es wird jetzt Mitte April wird's einen neuen Release geben. Und zwar habe ich ja eine EP veröffentlicht im November. Und es wird jetzt CDs, wie du weißt, ne, ist irgendwie, also keine Ahnung, manche Menschen wissen gar nicht mehr, dass es CDs gibt. Also dass es dieses Format überhaupt mal gab. Und es wird quasi eine Klappkarte geben von meiner EP mit Aufklebern drin, mit so Textkarten, die quasi so quadratisch und dick sind und mit dem QR-Code, wo man sich das downloaden kann und so. Da haben wir ein bisschen dran gebastelt, die letzten Wochen. Das wird jetzt Mitte April veröffentlicht. Und genau, für dieses Jahr habe ich einiges noch vor. Die Verträge wurden unterzeichnet. Es wird eigentlich Musik kommen im Herbst und werde natürlich wieder einiges live unterwegs sein. Genau, aber dieses Jahr ist wirklich so, da ich ja letztes Jahr Papa geworden bin, dass ich auch viel Elternzeit habe und deswegen auch viel Zeit mit meiner Family verbringe.
Schön.
Und da bin ich ganz froh. Ich habe so Ende letzten Jahres gemerkt, boah, die 4 Jahre, die ich quasi jetzt seit The Voice hinter mir habe, die waren sehr intensiv. Und ich muss auch aufpassen, dass ich das Pensum halten kann und so viel Power weitergeben kann, ohne auszubrennen, ohne mich kaputt zu machen. Genau, deswegen ist es erstmal so, dass ich dieses Jahr so eine Mischung habe. So, ne? Ich habe auch viel Zeit für meine Family, aber es gibt auch neue Dinge, die kommen werden.
Mega schön. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch, für Wilder Beat und für mich. Wir sind am Ende der heutigen Folge.
Oh, das ging aber fix.
Ja, total, voll schön. Ich wünsche dir einfach, dass du gute Schritte für dich gehen kannst, dass du jetzt schöne Ostertage mit deiner Family verbringen kannst. Und
das wünsche ich dir auch.
Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Samuel Rösch, was für eine Ehre, dich in der ersten Folge der zweiten Staffel Wilder Beat als Gast zu haben.
Vielen, vielen Dank dir und schöne Ostern allen.
Ciao.
Ciao.